Guten Morgen, liebe Schwestern, liebe Brüder. Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr alle da seid, hier real, face to face und auch unten im Livestream oder zu Hause an den Bildschirmen. Es ist sehr schön, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern dürfen. Und der Jürgen hat schon das Thema eingeführt. Es geht heute um den Hebräerbrief und eingangs komme ich kurz darauf zurück. Als ich noch in meiner aktiven Dienstzeit in Stuttgart war, da hatte ich es mir so zur Gewohnheit gemacht, in der Mittagspause meine liebe Frau anzurufen. Das war so der Break im Tag, um sich mitzuteilen, uns auszutauschen, was bei ihr und bei mir los war. Und in den letzten beiden Jahren, so in meiner aktiven Dienstzeit, da kam bei mir immer mehr die Wendung, hey du, also hier ist unheimlich laut. Diese Stadt ist unheimlich laut. Ich schob es darauf, dass ich älter wurde und lärmempfindlicher wurde, vermutlich, weiß es nicht. Aber es steckte darin ja eine gewisse Sehnsucht nach Ruhe. Nach Gemeinschaft, nach daheim, ablegenden Stress heimzukehren. Wenn ich abends dann heimkam, die Wohnung trat, den Schlüssel umdrehen, die Wohnung trat, dann empfing mich diese Ruhe. Also keine Friedhofsruhe, keine Grabesruhe, aber eine Ruhe, die mich erquickt hat in der Lebendigkeit der Familie, weil man hier auftanken konnte. Und um Ruhe geht es heute auch im Predigttext, um deren Gewinnung und um deren Verlust. Und bevor dass ich mit diesem Predigttext beginne, möchte ich kurz beten. Lieber Heiland, dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Du selber bist das Wort und dein Wort weist uns den Weg, dein Wort klärt unsere Gedanken, dein Wort ist die Orientierung, die Perspektive. Und Herr, es liegt jetzt aufgeschlagen vor uns und vor mir. Du siehst die Vorbereitung. Aber entscheidend bleibt, was du mit deinem Wort in der Gegenwart deines Heiligen Geistes jetzt tun willst. Du kennst das, was jeder Einzelne mitgebracht hat, was er braucht. Und Herr, du hast uns versprochen, du willst uns volles Genüge geben. Und darauf bauen wir, dass dein Geist uns volles Genüge gibt, auch in dieser Stunde. Halleluja. Amen. Und der Herr ist gegenwärtig. Den begrüßen wir jetzt auch, nachdem wir die begrüßt haben. Die neu sind, begrüßen wir jetzt den Herrn mit einem kräftigen Applaus. Jesus ist da. Genau, und jetzt geht's zum Predigttext. Den habe ich mir ja nicht wirklich selber ausgesucht, sondern ich ließ mich leiden vom Wochenspruch. Wir sind noch vom alten Schlag und wir leben mit den Losungen der Herrnhuter Gemeinde. Und da haben wir diese Woche den gewaltigen Spruch. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Das hat mich geleitet, den Predigttext aus dem Hebräerbrief zu nehmen. Freiwillig wäre ich nicht an den Hebräerbrief drangegangen, aber das hat mich jetzt veranlasst, genau diesen Text zu nehmen, so Hebräer 3, die Verse 1 bis 14. Und die lese ich euch jetzt mal vor, nach der Luther-Übersetzung von 1984. Überschrieben bei mir mit Christus ist höher als Mose und später kommt es dann die verwirkte Gottesruhe. Darum heißt es hier, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Hoffnung, schaut auf den Apostel und hohen Priester, den wir bekennen, Jesus, der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzem Hause. Er ist aber größere Ehre wert als Mose, sowie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, das ist Gott. Und Mose zwar war treu in Gottes ganzem Hause als Knecht zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Jetzt kommt die verwirkte Gottesruhe. Darum, wie der Heilige Geist spricht im Psalm 95, die Verse 7 bis 11, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herz nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach: immer, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Soweit der Predigttext. Es geht um die Ruhe Gottes, eine andere Ruhe als die, die ich suchte. Gott ruhte am siebten Tage, nachdem seine Schöpfung perfekt war. Wir waren dabei bis zum Sündenfall. Und dann fielen wir raus aus dieser Ruhe, aus dieser Gemeinschaft mit Gott. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit hat die Ruhe neu geschaffen auf Golgatha. In seinem Sohn, seinem Herrn und Heiland Jesus Christus hat er diesen Bruch, diesen Riss, der auftrat, wieder gekittet. Und er lädt uns ein, in diese seine Ruhe einzugehen, ohne Verstockung. Ne? Ohne Verstockung. Verstockung geht nicht, aber ohne Verstockung sind wir in seiner Ruhe. Daheim bei ihm, das ist unsere Bestimmung, Gemeinschaft zu haben mit ihm, bei ihm zur Ruhe, bei ihm zu Hause zu sein. Und so erleben wir zu Hause neu erleben. Ich will heute zwei Risikofaktoren fokussieren, die uns aus der Ruhe herauslotsen möchten, die die Ruhe, die Gemeinschaft mit Gott stören könnten. Der eine Risikofaktor ist die Verbitterung und die andere ist die innere Rebellion. Die Verbitterung, die klingt an im Vers 8. Ne? Ich lese nochmal: darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versucht hatten und prüften, hatten durch meine Werke gesehen, etc. pp. Was war damals los? Das Volk Gottes, das Volk Israel, hatte sehr plastisch, sehr eindrücklich, sehr gewaltig erlebt, wie der Herr sie durch das Schilfmeer durchgeführt hat, trockenen Fußes, die Wassermasse links und rechts hoch. Da hinten kamen dann die ägyptischen Verfolger. Sie kamen durch und die Verfolger, die wurden von den Wassermassen begraben. Und dann kamen sie in die Wüste Schur. Und da hatten sie Durst, kann man ja verstehen. Das Wasser war das, was da war, das war bitter, Mara. Aber Gott machte es süß, so konnten sie es trinken, ihren Durst stillen. Und dann kamen sie in die Wüste Sin. Und dort hatten sie Hunger, das kann man auch verstehen. Gott in seiner Barmherzigkeit und Fürsorge ließ Manna, Himmelsbrot regnen und Wachteln, hat sie versorgt. Und dann kamen sie nach Refidim und hatten erneut kein Wasser. Und dann fing es an, dass sie murrten. Ist der Herr unter uns oder nicht? Und das Volk zweifelte und sie blendeten alles aus, was da mal gut war, was sie erlebt hatten. Groll, Hader, Verstockung, Verbitterung hat Raum genommen bei ihnen. Verstockt durch Verbitterung, dieser Groll, Zweifel, Hader in ihrem Herzen trennte sie von Gott. Und Gott sagt in Vers 11, sodass ich schwor an meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Das gefällt ihm nicht. Und ich habe mich gefragt, kennen wir das nicht aus, auch in unserem Leben, so ganz klammheimlich? Überrollt uns da nicht oft sehr die Lebensdynamik? Da kommt ein schwerwiegendes Lebensereignis, Krankheit, von mir selber, von anderen Familienangehörigen oder ein Verlust vom Arbeitsplatz, vom Ehepartner, von anderen Familienangehörigen. Schwerwiegender Einschnitt in meiner Lebensführung, ungeheurer Schmerz oder auch versagte Anerkennung, wieder einmal erneut in der Beförderung übergangen worden. Oder es werden verletzende Entscheidungen gefällt, bei denen ich involviert war, aber nicht gehört wurde. Und es stellt sich diese bohrende Frage, warum ich, warum gerade ich muss dieses erleben, diesen Schmerz, diese Kränkung, diese Versagung. Und es ist dann sehr verführerisch, in diesem Schmerz sich zu suhlen, diesen Schmerz abzukapseln. Abzukapseln wie so eine schwerende, eitrige Masse im Körper an Unzufriedenheit, Streit, Hader, Groll mit Gott. Man nimmt nur noch selektiv wahr, was ein gut tut in dieser Selbstmitleidung und wird immun gegen Einwände. Und ich sage dazu ausdrücklich, ich kann das verstehen. Ich kann das sehr gut verstehen. Und genauso deutlich möchte ich sagen, nicht jeder Schicksalsschlag führt bei jedem Menschen, bei jedem Christen dazu. Aber es kann passieren. Und es ist wichtig, dass man sensibilisiert wird dafür, dass Verbitterung sich in unserem Leben einstellen kann, zwar klammheimlich, ohne dass wir es merken. Und herauskommen kann dann eine negative Lebenshaltung, eine Kränkung, die sich bis hin zu Depressionen, Ängsten, Phobien, Selbstzweifel, Aggression, bis hin zu posttraumatischen Störungen äußern kann. Ich mache mal ein Beispiel. Da hat jemand in der Kindheit einen totalen Liebesentzug erlebt. Und dieser Schmerz, der krallt sich fest in der Kinderseele und zieht sich durch bis ins Erwachsenendasein. Und irgendwann kommen Triggerfaktoren, Situationen im Leben und es wühlt diesen Menschen auf, kann ich alles sehr gut verstehen und nachvollziehen. Und es kommt bei ihm zu unberechenbaren Ausbrüchen, Verhaltensweisen, die keiner versteht. Verbitterung kann man verstehen, aber es bleibt dabei, Verbitterung, die nicht bewältigt wird, schadet mir seelisch, geistlich, leiblich, wie so ein Eiterherd, der streut im Körper und wird so gefährlich für uns selber. Psychologen sagen nicht ohne Grund, Verbitterung ist schlimmer als Depression. Und ich denke, man bräuchte da einen Schlüssel, der genau diese Verbitterung in uns erkennt und löst, dieses Verbitterungsgefängnis aufschließt, diesen Eiter ausdrückt, die Frustknoten löst. Und so ein Schlüssel könnte sein, dass man einfach alles Gott sagt, was man so abgekapselt hat, sagt. Wie der Hiskia das gesagt hat, als er bedroht wurde von Feinden, hat er einfach seinen Brief geschrieben und ihn Gott hingelegt und hat ihn angebetet. Anbetung löst Verbitterung. Oder aber, dass man einfach respektiert die Souveränität Gottes. Seine Gedanken sind höher, wie es der Jesaja sagt in Kapitel 55, sind höher als meine, aber Gott bleibt gerecht. Er wird den glimmenden Docht nicht erlöschen und er wird das zerbrechende Rohr nicht zerbrechen. Gott ist gerecht. Nur diese Verheißungen erreichen den, der verbittert ist, in der Regel nicht. Das ist tragisch. Einfach tragisch. Und ich lasse es mal so stehen und komme dann zum zweiten Risikofaktor, die innere Rebellion. Da steht ja hier im Vers 12 und 13. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünden. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Und es steht in einer anderen Übersetzung im Vers 10, darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht. Darum geht's. Immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht. In der Hoffnung für alle heißt es in diesem Vers 10, euer Wünschen und Wollen ist verkehrt. Und in der neuen Genfer Übersetzung heißt es, die eigenen Wünsche haben sie irre geleitet. In der neuen Bibelübersetzung heißt es, die innerliche Rebellion, und darauf kommt es mir an, diese innerliche Rebellion gibt dem Glauben, dem Unglauben Raum. Und ich denke, hier geht es einfach darum, dass man, wie das damals bei den Israeliten so war, dass man irgendwo Gefahr läuft, dass man Gott Gott sein lässt und ich mache mein Ding. Und ratzfatz findet man sich in der Verstockung, in der Trennung wieder. Das Beispiel war ja, der Mose war auf dem Berg und hat die 10 Gebote empfangen. Und das Volk Gottes, das konnte es nicht aushalten. Haben sie das goldene Kalb gemacht, war sichtbar und hat einen Anlass gehabt zum Feiern. Oder als sie dann Hunger hatten, dann sehnten sie sich zurück an die Fleischtöpfe von Ägypten. Sie machten ihr Ding. Heute gibt es auch so einen Schlagersänger meiner Generation, der singt, ich mache mein Ding. Und mein Ding zu machen, ist gefährlich dann, wenn es nicht das Ding Gottes ist. Und wir stehen, denke ich, immer wieder in der Gefahr, dass wir unser Ding machen ohne Gott. Oft sehr fromm, kaschiert. Es kommt vor, dass wir Ämter und Aktivitäten angehen, aktivieren, damit man was Sichtbares vorweisen kann, Bedeutung erlangen will. Ich sage nicht, dass es in jedem der Fall ist, sondern ich spreche aus der Erfahrung. Man kommt in eine Dynamik rein, wo man das nicht mehr differenziert wahrnehmen kann. Was Gottes Wille und was mein eigenes Ding, mein eigenes Streben ist. Ich selber habe jahrelang frommen Stress gelebt. Ich habe recht gut dabei gefühlt. Wieder bessere Erkenntnis wohlgemerkt. Und das war schädlich für mich und das war schädlich für meine Familie. Eine andere Spielart, dieses mein Ding zu machen, ohne Gottes Ding sein zu lassen. Man tut sich einfach schwer, die Souveränität Gottes, seine Vorgaben, seine Anweisungen, seine Hierarchie und meine Unterordnung unter ihn zu respektieren. Ich denke, dass manche Probleme, die man heute im Reich Gottes, in der Gemeinde Jesus so wiederfindet, gerade im Blick auf die aktuelle Debatte, müssten keine Probleme sein, wenn man zum Beispiel die Rolle vom Staat, so wie es in Römer 13 berichtet wird, einfach mal so akzeptieren würde. Das Volk damals hatte schon ein Problem, die Vorgabe zu beachten, am siebten Tag keine Wachteln und kein Koriandersamen, kein Manna einzusammeln. So eine einfache Anweisung war für sie nicht möglich. Aber Fakt ist, solange wir unser Ding machen und nicht Gottes Ding, rebellieren wir innerlich und das wiederum, das führt raus aus der Ruhe, aus der Gemeinschaft mit Gott und es hat ja Konsequenzen. Es ist ja nichts Besseres, als dass wir in dieser Gemeinschaft mit Gott wirklich von ihm total geprägt werden und seinen Kompass übernehmen können vom Heiligen Geist. Aber genau das geht dann verloren, dass wir merken, hoppla, ich mache mein Ding und ich gehe meinen Weg und ratzfatz bin ich eben von der Spur weg und gehe halt den Weg, den ich gehen will und verliere Gottes Wegführung für mich. Und so kann es vorkommen, dass ich dann diese guten Werke, die er für mich vorbereitet hat, nicht mehr erkennen kann. Dass ich diese Situation, die er für mich vorbereitet hat, nicht mehr erkennen kann. Und ich denke, ich sehe es mit Schmerzen, dass wir heute in einer Zeit leben, wo sich zahlreiche Verheißungen erfüllen. Ich sehe uns als privilegierte Generation. Wir sehen, wie Israel zusammengeführt wird. Wir erleben, wie Christen verfolgt werden, wie noch nie zuvor weltweit. Wir erleben aber auch, wie das Evangelium verkündigt wird, bis in alle Ecken der Welt, weil wir vorher noch gar nicht die Medien in der Form hatten, um das zu ermöglichen. Und das sind ja alles Zeichen der letzten Tage. Und ich denke, liebe Zeit, so viel Verheißung, die wir als lebende Generation gerade erleben. Was tun wir? Ich komme aus den 90ern und dort wurden großartige Welt-, also europaweite Evangelisationen veranstaltet. Und ich weiß nicht, ob das heute noch dran wäre, solche große Events zu veranstalten. Aber ich denke, den Blick für die Verlorenen zu öffnen, um uns herum Menschen, die ohne Christus sind, gehen verloren, dieses zu realisieren und zu erkennen, wo sind denn die Bedarfe für unsere Mitmenschen. Was ich erkennen kann, Frosch, Augen, Hermann Koch, wohlgemerkt, ne? Was ich erkennen kann, die Menschen um mich herum, die ich erlebt habe und die ich erlebe, die sehnen sich nach Zuwendung und die sehnen sich nach Zeit. Wir waren mal in unserem alten Wohnort in Weilerstadt vor der Apotheke und da setzte sich einfach eine Frau zu uns und erzählte aus ihrem Leben, einfach so. Oder ein Mann, der auch in unserer weiteren Nachbarschaft wohnt, der suchte laufendes Gespräch, wenn er am Haus vorbeikam. Der wollte einfach nur reden. Oder aktuell in unserer neuen Nachbarschaft, nun hier in Renningen, sucht ein Nachbar aus Gespräch und führt mich sofort hinein in die Untiefen ihrer damaligen Konfirmationszeit. Ein Bedarf nach Zuwendung, nach Aufmerksamkeit. Und ich denke, wenn es uns gelänge, immer wieder neu uns diesem Reden Gottes zu öffnen, diese selbstgemachte Betriebsamkeit abzulegen, dann denke ich, dann wäre uns geholfen und auch den Menschen. Und die Frage stellt sich, wo ist der Schlüssel? Wo könnte einer sein, der uns wieder diesen Weg Gottes öffnet, der uns herausnimmt aus dem Eigengemachten und der uns hineinnimmt in das, was Gott will? So ein Schlüssel könnte sein, dass wir einfach Vertrauen haben in Gottes Wegführung. Und zum Beispiel Jesaja 40, das heißt, die, die auf den Herrn vertrauen, die werden auffahren wie Adler. Das Problem ist nur, dass die, die in der inneren Rebellion stehen, die, die ihr eigenes Ding machen, die erreicht vermutlich diese Zusage und die Verheißung nicht. Und das Problem auch bei der Verbitterung, ne, dass an und für sich die Zusagen, die es gibt als Schlüssel, wieder zurückzukommen in die Ruhe Gottes, diese Störung zu beseitigen, dass die Antenne dafür verstellt wird, gerade durch die Verbitterung und gerade durch diese innere Rebellion, durch dieses eigene Ding machen. Da bräuchte so einen Systemschlüssel, der uns all diese Verheißungen wieder erschließt und uns wachhält und die uns hilft, dauerhaft die Ruhestörung, die Verstockung und die Verbitterung zu vermeiden und diese Ruhe in Christus, diese Ruhe in Gott zu behalten und immer wieder neu zu aktivieren. Und ihr vermutet ja schon, dieser Himmelsschlüssel, den gibt es, das ist Christus Jesus, den er am Kreuz von Golgatha mit seinem Leiden und Sterben für uns geöffnet hat. Er hat die Trennung beseitigt. Wir müssen nicht mehr in der Rebellion bleiben, wir müssen nicht mehr in der Verbitterung bleiben, sondern wir können in ihm die Freiheit erlangen, diese Vollendung der Gottesruhe erleben und tagtäglich schmecken. Er führt uns von der Dunkelheit ins Licht. Und diese Ruhe bei ihm, die heißt ja nicht Stillstand. Ich stehe ja auch nicht still, obwohl ich im Ruhestand bin. Sondern wir sind bewegt von Gottes Liebe, wir sind bewegt von seiner Dynamik, wir sind bewegt von seiner Ruhe, von der Gemeinschaft mit ihm, weil wir erkennen können, in seiner Gegenwart, hier sind die Werke, die er für uns vorbereitet hat, hier ist sein Wille, den er uns zeigt und den wir entsprechend auch umsetzen dürfen. Das macht uns, das erfüllt uns und wir merken, wir sind eins mit ihm und diese Einheit mit ihm, das führt uns zur Zufriedenheit, das führt uns ja zum Glück und ich denke, wir sind gut beraten, dass wir immer wieder diese inneren Feinde in uns erkennen. Ich sage nicht, dass sie überall da sind, immer da sind, aber sie können klammheimlich sich reinschleichen in unser Leben, diese Verbitterung und diese innere Rebellion. Und dann ist es wichtig, sie zu erkennen. Und Gott sagt uns zu, Psalm 23, im Angesicht unserer Feinde, auch in dieser inneren Feinde, bereitet er uns einen Tisch mit Milde und Sanftmut, mit Freude, mit Frieden. Und deshalb lasst uns einfach immer mit diesem Christus in uns wirksam werden, Raum geben. Er lebt in uns und wir leben in ihm. Und er ist der, so steht es im Vers 6 hier, Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir. Er ist der Hausherr. Er hat den Himmelsschlüssel uns gegeben, damit wir diese Ruhe ständig genießen dürfen in seiner Gegenwart. Und so erleben wir zu Hause immer wieder in seiner Gegenwart neu. Und ich denke, dass wir für diesen Prozess, diese ständige Wachsamkeit, da brauchen wir einander. Ich denke da an die vier Freunde, die ihren kranken Freund zu Jesus gebracht haben. Weil ja, die Liebe zu diesem kranken Freund hat sie einfach überwältigt. Und sie sagten, da muss man was tun. Und deshalb steht hier im Vers 13, sondern ermahnt euch selbst alle Tage. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, ermahnt und ermuntert euch. Im Vers 13, und ich denke, das ist sehr wichtig. Das setzt auch Vertrauen voraus zueinander. Wir können einander helfen, Verbitterung zu entdecken, Rebellion zu entdecken, solche Störungen zu entdecken und anzugehen. Aber es setzt Vertrauen zueinander voraus. Und ich denke, Vertrauen wächst insbesondere durch ein wertschätzender, respektvoller Umgang, durch Freundlichkeit. Wir rufen ja immer den Segen Gottes herunter. Herr, lass leuchten dein Angesicht über uns. Das Leuchten Gottes, das darf sich auch in unseren Gesichtern widerspiegeln. Die Freundlichkeit Jesu darf sich in meinem Verhalten widerspiegeln. Im Psalm 18 heißt es, der Herr hat Lust an mir. Und in Zephania heißt es, er jubelt über mich. Und ich denke, wenn der Herr über mich jubelt, dann dürfen wir auch übereinander jubeln, Lust aneinander haben. Denn jeder von uns war ein Christus wert. Er starb für dich und er starb aber auch für mich. Und das lässt mich jubilieren, das lässt mich anbeten. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Ruhe in Christus, dass ich die tagtäglich in Anspruch nehmen darf. Dieses Daheimsein bei ihm. Und ich möchte einfach uns ermuntern, dass wir uns offensiv begleiten, einfach Zeit nehmen füreinander, dass wir miteinander auch diese Gefahren, diese Risiken in unserem Leben erkennen, da wo wir merken, es stellen sich, ja, da wird einer resigniert, da wird einer ganz drübe in seinem ganzen Outfit, da lasst uns einfach miteinander reden, lasst uns Hilfestellung geben. Da wo wir merken, hey, da reitet einer gerade auf der Rebellionswelle. Lasst uns reden miteinander und dann miteinander zu Jesus gehen, wie die Freunde, die ihren kranken Freund zu Jesus gebracht haben. Oder denken wir an die Stillung des Sturmes, da hat es gestürmt und dann haben sie gesagt, Herr, siehst du nicht? Und der Herr trat auf und die Stürme haben sich beruhigt. Aber die Begleitung miteinander, die hat ihre Grenzen einfach da, wo jemand beratungsresistent und unwillig ist. Das muss man dann auch respektieren. Wir können niemanden zwingen, aber wir können einander wachsam begleiten, einander helfen und beistehen, dass keine Verbitterungstendenzen und keine Rebellion in uns klammheimlich befördert werden. Wir sollten vielmehr daran arbeiten und den Heiligen Geist daran arbeiten lassen, dass wir die Größe Gottes immer wieder neu fassen können. Je größer Gott, der Herr, ist in mir, in meinem Bewusstsein, desto kleiner das Risiko der Verstockung. Denn desto mehr öffnet sich die Ruhe, die Gegenwart Gottes für mich. Ich war beeindruckt von einem Beispiel, was ich dieser Tage las, und zwar fragte ein Kind, vielleicht kennt ihr es, fragte ein Kind seinen Vater, wie groß ist denn Gott? Und sagte, guck mal da oben auf, das ist ein Flugzeug. Wie groß ist dieses Flugzeug? Klein. Genau. Dann fuhr er mit dem kleinen Knecken oder mit dem Mädel, wie auch immer, egal was, fuhr er zum Flughafen und da sah er so ein A380. Dann sagte er, und? Großes Flugzeug nun? Riesengroß. Was heißt das? Je näher, je intimer mein Verhältnis mit Jesus ist, desto größer wird er mir. Desto mehr erkenne ich seinen Willen, desto mehr erkenne ich die Werke, die er für mich bereithält, desto mehr wird sein Vorbild sich in meinem Leben niederschlagen. Und was die Verbitterung betrifft und die Rebellion, wenn wir bei Jesus sind, in seiner Ruhe, sind wir im Licht, und zwar im gleißenden Licht. Licht spendet Wärme. Und jeder Hartkäse schmilzt in der Sonne. Und sei die Verbitterung noch so stark und die Rebellion noch so aus, bei ihm in seiner Gegenwart schmilzt es weg. Berge schmelzen wie Wachs vor dem Herrn, so heißt es in seinem Wort. Und in dieser Gegenwart Jesu, in dieser Ruhe mit ihm, da gewinnen wir einfach ja, seine Art, die sich bei uns immer mehr dokumentiert, dass wir Orientierung gewinnen, Vollmacht im Geist bekommen, Profil, Geistunterscheidung. Und deshalb sind wir gut beraten, wenn wir in der Anbetung vor der Herrlichkeit Gottes einfach knien und uns öffnen, wie sich die Blume öffnet, ne? Die Schlüsselblumen, die jetzt überall wachsen, die öffnen sich so zum Himmel hin, sind auch Himmels, das war der Titel, Himmelsschlüssel, heißen die, in dieser anbetenden Haltung, da löst sich alle Verstockung und wir beugen ihr zugleich vor. Und so realisiert sich, was hier im Vers 1 steht, dass wir auf Jesus schauen, ihn bekennen, dass wir so Zuversicht und Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten in seiner Gegenwart. Und dann, liebe Geschwister, dann haben Unglauben und ein böses Herz keine Chance und keinen Raum mehr. Ich möchte zum Schluss einfach die unter uns ermutigen. Die unter granatenmäßigen Ungerechtigkeiten leiden, die es spüren, hey, da hat das Leben mit mir unmöglich mitgespielt. Die merken, hier bin ich immer wieder in einer Situation, die mich einfach ja, ausbrechen lässt, die mich unberechenbar werden lässt, dass sie einfach wissen, der Herr, unser Gott, ist wunderbar, auch für dich und er sorgt für dich. Keiner ist so wie unser Herr und Heiland, denn Kinder mit Wunden, die sind sicher bei ihm und die werden auch geheilt. Bei ihm in seiner Gegenwart können geheilt werden in seiner Gegenwart. Deshalb nimm diese Einladung an von ihm. Wenn er sagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken und euch Ruhe geben. Das ist seine Verheißung. Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken und euch Ruhe geben. Herzliche Einladung, dass wir dieser Einladung Jesu zur Ruhefindung bei ihm annehmen. Und wenn du diese Ruhe noch nicht geschmeckt hast, wenn du sagst, ich würde sie gern kennenlernen, dann bist du genauso eingeladen von ihm in der Jahreslosung, die da heißt, wer zu mir kommt, dann werde ich nicht hinausstoßen. Er lädt dich ein. Und wenn du Hilfe brauchst dazu, dann steht dort hinten, zwischen den beiden Räumen, steht dann die Bärbel und ist gern bereit, mit dir zu beten. Unten steht die Petra, ist gleichfalls bereit, mit dir zu beten. Und ich bete jetzt zum Schluss, lass uns still werden.